Right, all right, all right. Wir sind live.
Let's Herzlich go. Willkommen, Leute. Neue Episode Game Changers. Wir sind am Start für euch. Folge 15. Wir sind eure Hosts. Mein Name ist Magnus Otsche. Ich bin hier mit
Jakob Johnson, baby. Let's go.
In the house. Wie immer, ihr wisst Bescheid. Wir haben echt eine coole Folge für euch vorbereitet. Es gibt einiges zu erzählen, Mann. Jakob, ich denke, wir haben, es fühlt sich an, hätten wir jetzt ewig nicht miteinander gequatscht, aber zuallererst natürlich, wie geht's dir, Mann? Was gibt's Neues bei dir?
Mir geht's gut. Ich bin gerade back in Nashville. Letzten Freitag habe ich ein Workout gemacht, unten in Florida.
Ja, da wollen wir natürlich alle drüber hören, wie das
abgeht. Ja, ein paar Scouts waren dabei. Wir hatten eine Kameracrew dabei, das heißt, irgendwann werdet ihr die Footage davon auch noch sehen. Es lief ganz gut, Mann. Es war extrem komisch für mich. Das war mein erstes Workout als Free Agent. Also ich habe
Nimm uns doch mal ein bisschen mit. So, wie war das aufgebaut? Combine-mäßig oder was genau? Wie können wir uns das vorstellen?
Wir mussten um 7 Uhr da sein, Check-in, kleiner Weigh-in und so Informationen, dass die es wurde alles von der Facility gemacht, dass die aktuelle Handynummer haben, E-Mail-Adresse. Dass die Leute mit dir in Touch kommen, wer dein Agent ist und sowas. Danach haben die Jungs, die eine 40, also hattest die Möglichkeit, da deinen 40-Yard-Dash nochmal zu machen.
Okay, hast du gemacht?
Die Jungs, die... Na, Bro. Na, also ich sag dir echt, das, also die 40, ich wäre bestimmt sogar vielleicht eine bessere 40 gelaufen als die ich damals gelaufen bin für meinen IPP Pro Day. Einfach weil meine Lauftechnik und die ganzen Skills einfach über die Jahre besser geworden sind. Ich bin ein besserer Shape bin. Aber
ja, klar.
Eine 40-Yard-Dash-Zeit als Fullback ist nicht der deciding factor, ob ich jetzt einen Anruf bekomme oder nicht. Weißt du, wie ich meine?
Absolut.
Das heißt, im Endeffekt hätte ich mir dadurch nur irgendwie schaden können, wenn ich jetzt die 40 renne und ich pop meinen Hamstring oder ich irgendwas, weißt du, ich meine, oder ich laufe eine schlechte Zeit, dann hätte es mir nur schaden können. Das heißt, ich habe gesagt, okay, lass mir stecken.
Klar.
Das haben auch tatsächlich die 40-Yard-Dash-Zeit haben eigentlich nur die Jungs gemacht, die noch nie in der NFL gespielt haben. Also es waren einige Jungs dabei UFL und einige Jungs, die aus dem College kamen und sowas. Und Wide Receiver und solche Positionen, da hat es auch noch mehr Aussagekraft als jetzt als Fullback.
Klar.
Mit 5 Jahren auf dem Rücken. Das heißt, ich habe nur das Offense-Workout mitgemacht, Offense-Skill-Workout. Mann, das war, ich weiß gar nicht, es war nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir gedacht, hey, nehme ich da richtig ran und machen irgendwelche ganz spezifischen Positionsdrills mit dir. Also im Endeffekt war es einfach Routes on Air. Wir hatten einen Quarterback, der uns die Bälle zugeworfen hat. Jeder hatte so 10 Routen, die wir gemacht haben. Ich bin einen Haufen Routen gelaufen in diesem Workout, die ich in meinem Leben noch nie gelaufen bin, Marc, sage ich dir ehrlich. nice. Aber es war so dieser Moment, wenn du gar nicht drüber nachdenkst und gar nicht diese Nervosität zulässt. Ich habe einfach gesagt, hey, okay, ich bin noch nie eine Rail-Route gelaufen. Heute ist der erste Tag, ja. Let's go, send it. Und habe das Ganze durchgezogen und hat alles funktioniert. Also ich hatte meiner Meinung nach gutes Showing. Ich habe gezeigt, dass ich fit bin, dass ich vielleicht den Ball sogar ein bisschen besser fange, als sie in Erinnerung hatten. Und nice. Nach den 10 Routen war es dann schon weit. Dann ein paar Hände geschüttelt.
Labe nicht. Also du hast wirklich 10, du bist 10 Routen gelaufen und das war das komplette Workout? Wie lang war das Ding?
Digga, das war nicht lang. Also gut, es war eine große Gruppe, ja. Es war ein Haufen Wide Receiver, das ging immer Wide Receiver, Tight Ends, Backfield. Wide Receiver, Tight Ends, Backfield. Das heißt, es hat bestimmt eine Dreiviertelstunde oder sowas gedauert, ja, bestimmt.
Und okay, jetzt ganz kurz. Ja. Warst du überprepared? Weil du warst ja schon für ein paar Wochen jetzt da unten für trainieren und für 10 Routen. Ja,
also ich würde sagen, ich bin überprepared in dem Sense, dass ich bin in Shape, um sogar ganz normal wie jeden Sommer, um zum Trainingslager zu gehen. Ja,
klar.
Aber ich hätte eigentlich, also wenn es jetzt nur um dieses Workout geht, hätte ich wahrscheinlich sogar noch besser performt, hätte ich keine Ahnung, die letzte Woche einfach nur jeden Tag, wäre ich die letzte Woche jeden Tag Routenlaufen gegangen. Ich habe mich die ganze Zeit jetzt irgendwie so mich vorbereitet, halt ganz normal Speed und Agility und die ganzen Geschichten, die du im Off-Season-Training halt so machst.
Klar.
Und jetzt am Ende sind wir 10 Routen gelaufen, fertig.
Okay, und du meintest, Scouts waren da, ein paar Coaches oder was?
Ja, also es waren, glaube ich, insgesamt so 4 bis 6 oder ein paar mehr, so sehr, keine Ahnung, zwischen 4 und 8 Scouts oder sowas waren da von verschiedenen Teams, die sich das Ganze angeschaut haben.
Okay.
Das Ganze,
da ein bisschen Feedback bekommen oder wie sah das aus?
Ich habe die Hände geschüttelt von den Scouts danach. Ich kannte einen von denen.
Okay.
Der war damals bei den Patriots, dass ich auch da war, mich mit dem kurz unterhalten. Aber die sind dann recht schnell weiter, weil das direkt von dem Ende von unserem Workout dann in das Defensive Skill Workout ging. Und dann die Big Guys, O-Line, D-Line am Ende. Das heißt, kurz geredet und so weiter. Danach kurz meinem Agent geschrieben, wie es lief. Und dann ging es auch schon weiter für mich, weil wir sind dann ab in den Flieger und nach Kentucky, um meinem alten Running Back bei seinem Kids Camp zu helfen. Wir waren bei dem ersten Damian Harris Heart of Harris Foundation Football Camp da dabei. Ich durfte das Ganze emceen. Okay. Der hat gesagt, hey Jakob, ey, ich brauch dich, du musst kommen, du bringst die Energy. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit das Mikro in die Hand und habe so das ganze Camp so ein bisschen geleitet und das war ganz cool. Und jetzt sind wir zurück in Nashville, Mann. Und es geht weiter. Die Wartezeit geht weiter, Mann.
Ja, sehr cool. Jetzt ist ja aber auch eine interessante Zeit, so, ne? Ich habe gehört, viele von den Teams reporten jetzt schon für Camp, ne?
Ja, es geht recht früh los dieses Jahr. Ich glaube,
ja, es ist früher wie sonst, dachte ich mir auch, ne?
Ja, also
und ich denke, jetzt wäre auch auf jeden Fall.
So, go ahead.
Ja, sag.
Ich
wollte nur sagen, dass
das ist der 29.
Jetzt reden wir übereinander.
Der Hauptreport-Date ist der 29. Aber einige Jungs reporten, glaube ich, jetzt Ende dieser Woche und dann am 24. ist nochmal dann Report-Date und dann geht schon los.
Ja, ich habe auch gesehen eben, dass, oder normalerweise ist dieses Zeitfenster auch interessant für Free Agents, weil natürlich, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Camp-Bodies oder halt für die nächsten, sobald das Camp losgeht, du weißt nie, was passiert mit Verletzungen und so, also auf jeden Fall, das ist so ein riesen Window of Opportunity hier, würde ich sagen, die nächsten Monat, eineinhalb, bevor die Regular Saison losgeht.
Ja, das heißt, wie gesagt, für mich, ich bin jetzt hier in Nashville diese Woche, weil ich hier mein Zeug zusammenpacken muss natürlich. Britt ist mit der Schule fertig hier, das heißt, sie muss aus dem Dorm ausziehen, meine Miete ist ja auch vorbei. Das heißt, ich packe jetzt diese Woche noch ein und dann geht es direkt wieder runter und ich werde, glaube ich, einfach...
Was heißt hier runter? Wir haben natürlich alle dein Ding, wir haben deinen Poll gesehen auf IG. Es war zwischen Miami und Atlanta. Wie ist das Ganze ausgegangen?
Ich glaube, ich habe es gerade schon weggegeben, Mann. Also ich glaube, es wird tatsächlich Südflorida werden. Aber die Angabe, Angabe hier ist auch immer ohne Gewehr, Mann. Ich sage das ehrlich, es ist so hart für mich, diese Entscheidung zu treffen. Ich kann da so die Benefits auf beiden Seiten sehen. So Florida ist das Wetter, aber du hast Hurricanes, Atlanta ist halt eine geile Stadt, aber du hast auch dementsprechend City-Problems und jetzt mal schauen. Ich muss jetzt nicht entscheiden, aber ich werde wieder zurück nach Florida gehen, damit ich einfach da weiter trainieren kann, damit ich gar nicht irgendwie auf die Idee komme, mich hier out of shape gehen zu lassen und genau. Und dann denke ich mal, werde ich da einfach abwarten, bis was passiert.
Sehr nice, sehr nice. Ja, cool, man, freut mich, Mann. Ich denke, du wirst auf jeden Fall deine Opportunity bekommen. Ich weiß, ich kriege jede Woche Fragen. Das ist schon mein Fragen-Poll jede Woche und bestimmt 4, 5 Leute jede Woche. Was ist bei Jakob? Was ist das Update? Wie schaut's aus? Und ja, Jakob, Mann, du weißt so viel. Du wirst auf jeden Fall dein Ding machen. Aber
Bro, ich bin auf jeden Fall alles sehr gespannt.
Drücken dir die Daumen.
Danke, Mann. Ich bin ja auch ein kleiner YouTuber und ich muss mal wieder so ein Update-Video machen, wo ich auch einfach den Leuten mal wieder sage, was bei mir abging. Weil ich habe es selber direkt gemerkt, weil jetzt, wo es auf dieses Workout zuging, ich habe Social Media fast gar nicht mehr benutzt dann die letzte Woche. So, normalerweise schaue ich das ein bisschen, jeden Tag eine Story mache oder sowas, irgendwas teile einfach, um den Leuten noch zu sagen, dass ich noch am Leben bin. Aber ich habe es jetzt so ein bisschen, ich war Inkognito-Modus die letzte Woche.
Ja, ist ja auch okay, Mann. Du warst focused, Mann. Dein Mentor, du warst fokussiert auf dein Target und das ist ja ein ganz cooler Übergang in das heutige Thema. Erzähl doch mal, worüber wir heute reden wollen.
Das heutige Thema soll sein das mentale Spiel, die Psychologie des Hochleistungssports und ganz besonders eben, wie wir das erlebt haben und erleben in der NFL. Ich erlebe gerade eine ganz andere Seite von diesem mentalen Spiel, die ich noch nicht kannte, diese Free Agency, dieses genau. Abwarten, dieses Limbo. Aber es hat so viele verschiedene Seiten zu diesem mentalen Spiel, dass wir da heute einfach mal ein bisschen eintauchen wollen.
Genau. Man sagt ja immer, ich glaube 90% des Games ist mental. Und ich will euch einfach mal die Definition von Sportpsychologie, was ja das übergreifende Thema wirklich ist, was das ist. Und es sagt, Sportpsychologie ist ein spezifisches Feld der Psychologie, das sich mit den mentalen und emotionalen Aspekten des Sports und der körperlichen Aktivität befasst. Es umfasst die Anwendung der psychologischen Prinzipien zur Verbesserung der sportlichen Leistung, zur Förderung des Wohlbefindens und zur Unterstützung der persönlichen Entwicklung von Athleten.
Sheesh. Scientific, baby.
Absolut. Im Endeffekt, wovon wir sprechen, dass du deine mentale Stärke benutzt, um deine athletische Performance noch besser zu machen.
Im Endeffekt. Also wie das Anwenden aus Sachen, die Wissenschaft in der Psychologie findet, auf das Feld von Sport und wie das uns Sportler beeinflusst und deine Leistung eben bestimmen kann.
Absolut. Ja, lass ein bisschen eintauchen. Was genau bedeutet das denn für uns? Also jetzt auf die NFL bezogen. Und wie in welchem Kontext kann man das wirklich auf die NFL beziehen?
Also ich finde ein bisschen einfach die verschiedenen Situationen, in denen du dich wiederfindest. Also du hast ja das Spiel, du hast einfach deine Performance, was du am Sonntag machst. Und um deine beste Leistung an dem Sonntag auf dem Feld zu haben, musst du ja durch verschiedene Prozesse durch. Also du hast erstmal das ganze Training, du musst aber auch damit umgehen können, dass sich von Woche zu Woche Dinge verändern, dass du mal Verletzungen hast, dass du im Gameplan mehr oder weniger benutzt wirst. Alles Sachen, die so dein Kopf beeinflussen können. Und wie du dieses Feld navigierst, welche Entscheidungen du triffst, ob du dich streng an deine Diät hältst oder nicht, was du machst, um Stress abzulassen, ob du die Entscheidungen konstant, die Entscheidungen treffen kannst, die zielführend sind für dich, die am Sonntag das Beste auf den Platz bringen, wie konsequent du da sein musst und die ganzen Sachen, die das beeinflussen, das wäre für mich so die Sportpsychologie auf die NFL bezogen.
Absolut, absolut. Und ich will ja auch ein bisschen in die wichtigsten Konzepte, also ich denke, die sich am besten auf NFL spezifisch jetzt transferieren. Ich würde sagen, mentale Stärke, jedes Spiel, du gehst durch Höhen und Tiefen. Wir hatten darüber gesprochen, NFL ist ein Game of Adversity. Es ist nicht wann, aber wenn. Oder es ist nicht ein ob, aber wann das passiert. Jedes Spiel, jedes Trainingseinheit, irgendwas passiert immer. Es ist nie ein perfektes Spiel. Also wie gut ist deine mentale Stärke? Wie kannst du mit diesen Dingen umgehen, die nicht perfekt laufen? Das ist ein Riesenkonzept. Ich denke, der Fokus. Wie kannst du dich fokussieren und deinen Job immer noch so gut wie möglich machen, wenn du einen 15-Play-Drive hast? Du bist todesmüde. Du kannst dich kaum noch aufrecht stehen, aber wie krass ist in so einer Situation dein Mental Focus? Riesenkonzept. Resilience, Motivation. Motivation, du bist 5-Game-Losing-Streak. Wie motivierst du dich trotzdem noch in so einer Situation, deine beste Performance abzurufen? Und all das alles so kombiniert, so die Psychologie, so wie krass, was hast du zwischen deinen Ohren, wie kannst du dein Brain kontrollieren, dass es selbst in den Höhen und Tiefen, in der Adversity, was auch immer du durchmachst, trotzdem noch Top-Performance ableisten kannst. Und ich denke, das ist beim Football so intens wie bei keinem anderen Sport, weil du eben durch so viele verschiedene Dinge durchgehst.
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, der Part, wenn Leute sagen, hey, Football, oder ich weiß nicht, ob Leute in Deutschland das sagen, aber Leute in den USA sagen immer, dass Football dir viele Sachen beibringen kann fürs Leben. Und ich glaube, die Sachen sind eigentlich genau diese Punkte, die mentale Stärke, dass du das aus deinen Fehlern lernst, anstatt nur das Negative zu sehen. Wenn du das in einem Football-Contest sozusagen lernen kannst, kannst du das auch in dein Real Life mitnehmen, in deine Real Estate-Karriere, was auch immer du danach machst. Fokus, ja. dass du Ablenkungen oder Distractions ausblenden kannst und deine ganze mentale Energie auf einen Punkt oder auf ein Ziel halten kannst und wie lange du das deinen Fokus fokussieren kannst. Also es ist immer, für mich ist es interessant, ich bin ja in so Sachen wie Meditation drin. Und Meditation ist dasselbe Ding, dass du sitzt einfach und du versuchst deinen ganzen Fokus auf, sagen wir mal, deinen Atem zu begrenzen. Und du bist fokussiert, aber nach ein paar Atemzügen kommt irgendeine Idee in deinen Kopf. Das kann irgendwas sein, ja, und lenkt dich ab. Und sobald du es realisierst, versuchst du deinen Fokus wieder zurückzubringen. Ich finde, als Sportler ist das was wir die ganze Zeit eigentlich trainieren. Ja, du bist im Practice, du bist gerade an der Sideline, du schaust oder du bist nicht dran im Drill und schaust den Leuten zu, die vor dir gehen, versuchst das Mental Rap mitzunehmen. Dann reißt jemand einen Joke neben dir, weißt du, du bist distracted oder sowas. Und wie gut du deinen Fokus immer wieder zurück on task bringen kannst, ist riesig. Resilience auf Amerikanisch. Psychische Widerstandskraft, Mann. Das trainieren wir auch die ganze Zeit. Jede Verletzung, die du hast, ja. Jede Verletzung kannst du sagen, hey, Digga, es gut ist, vorbei, reicht mir mit Football, ja. Oder du hast den Willen, um das nicht zu akzeptieren, dass die Verletzung jetzt irgendwie das Ende für dich bedeuten soll und kämpfst dich dadurch. Motivation, jeden Morgen aufstehen, jeden Tag ins Training gehen, ins Training kommen mit der richtigen Energy, bereit sein, die Sprints und die ganzen Sachen, die damit kommen, auf sich zu nehmen. Das sind so die Kernkompetenzen, die du eigentlich aus dem Sport oder im Sport lernen kannst und die du im Hochleistungssport eben besonders brauchst.
Absolut, Mann. Naja, sehr geiler Punkt, weil super, also in meinem Fall zum Beispiel, wie viel ich von Football gelernt habe, was ich später jetzt zum Beispiel meine Karriere nach dem Football einfach beziehen kann, unglaublich, weil es ist einfach, wie gesagt, Resilience. Wenn es mal nicht klappt, wenn du mal hinfällst, wenn mal du rejected wirst oder einfach es nicht läuft, wie es laufen wird oder laufen soll, gibst du auf oder was machst du? Steckst den Kopf in den Sand oder sagst du, hey, ich rappel mich auf, ich fighte weiter und sowas, weißt du, durch eine Football-Karriere hindurch, du lernst einfach mit solchen Niederlagen oder mit solchen Enttäuschungen umzugehen und einfach, hey, stärker davon zurückzukommen. Also das ist ein Riesending, wo ich einfach nur von meiner Erfahrung echt zu sagen muss, hey, Riesenteil. Also Football hat mir so viel mehr gegeben als nur eine Karriere und finanzielle Mittel, aber halt auch von der mentalen Seite her so viel, was du fürs Leben lang hast, weißt du. Aber lass ein bisschen in die Herausforderung einsteigen. Natürlich, NFL ist, wie gesagt, ein Game of Adversity mit viel Druck und Stress verbunden. Ne? Zum Beispiel von deiner Seite, Jakob, wie bist du als Spieler mit dem Druck umgegangen, der mit der NFL verbunden ist?
Das war, glaube ich, meine erste Lesson, die ich in dem ersten Trainingslager einfach lernen musste. Ich bin ja zu den Patriots gekommen über das Pathway-Programm und bin innerhalb von demselben Jahr, also ein Jahr bevor ich mit Tom Brady im Trainingslager bin, war ich Kellnern und habe in der GFL gespielt. Ja. Das ist ein riesen Unterschied in Requirements und Druck, den du fühlst. Was hat zu meinem Druck beigetragen, Mann? Ich wollte natürlich für die ganzen Leute, die sich auf mich verlassen, representen, ja.
Klar.
Ich habe gewusst, dass es eine riesen Opportunity ist, um mein Leben komplett zu verändern, ja. Allein schon eine Practice Squad Salary war für mich damals riesen viel Geld. So viel Geld, wie ich noch nie gesehen habe in meinem Leben davor, ja.
Ja, klar.
Ich glaube, diese ganzen Dinge spielen natürlich in deinem Kopf mit. Du hast so ein bisschen dieses Imposter-Syndrom, das sich einschleicht, weil, hey, ich habe vor 12 Monaten Bälle gefangen von Günther Baschler, ja, wie die ganzen deutschen QBs damals hießen. Und jetzt bin ich hier und soll den Ball von Tom Brady fangen, ja, und irgendwie hier auf dem Level mithalten können. Ich glaube, so kam viel Druck bei mir zusammen. Und ich habe auch gemerkt, wie sich das dann im Practice auf meine Leistung negativ ausgewirkt hat am Anfang. Ja, ich habe einen Rap, ich habe eine Route, ich weiß, im Drills, wenn ich nur mit meinem Positionscoach bin, sieht das Ganze sogar richtig gut aus. Und jetzt mache ich die Route in einer Teamsituation, in einer Situation, wo mehr Augen auf mir sind. Auf einmal fühle ich mich steif, ich bewege mich langsamer, ja, ich überdenke, ich bin zu viel in meinem Kopf, ich bin nicht im Moment, ich bin in meinem Kopf. Und was mir da geholfen hat, durchzukommen, war tatsächlich, dass ich einfach mit Meditation angefangen habe und dann dieses Gefühl mitgenommen habe ins Projekt, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich einen Rap habe, sobald ich in meinem Stance bin, gibt es keine Gedanken mehr. Es gibt nicht mehr, hey, mach das Ganze so und so, nimm so und so viele Schritte und denk dran, dass du die Technik benutzt und dies und das. Digga, das ist alles, war für mich weg und ich existiere nur in dem Moment und falle auf mein Training zurück. Ich weiß, dass ich das ganz genügend trainiert habe, dass mein Körper das automatisch drauf hat. Und so konnte ich Rap für Rap mir das Selbstbewusstsein und die mentale Stärke ein bisschen aufbauen, dass ich mit dem Druck umgehen konnte.
Krass, Mann. Ja. Ähnlich, Mann. Ich meine, vor allem für uns, wir kamen natürlich aus Europa und dann auf einmal in the Big Leagues da zu sein, war halt auf jeden Fall eine Riesenumstellung. Und ich habe schon öfter drüber geredet, ich bin schon einer, der mir selber mal viel Stress gemacht hat. Naja, ich konnte auf jeden Fall,
Preach.
Körperlich konnte ich bei meisten mitspielen, ich war immer ein guter Athlet, aber ich habe oftmals einfach mental zugemacht, so, weißt du, ich habe mich stressen lassen von Coaches, die mich vielleicht hier und da mal zu hart gecoacht haben und dann so, du machst es so und so und dann weißt schon, sowas ging halt auch in meinen Kopf so und dann dachte ich irgendwann, da waren Momente, wo ich gedacht habe, Alter, bin ich überhaupt gut genug für das, weißt du, und dann, wie Jakob erwähnt hat, dieses Überdenken, ich so, boah, weiß ich das wirklich? Muss ich wirklich den Schritt machen? Oder was ist mein Read? Oder wie genau spiele ich jetzt meine Technik? Auf einmal zweifelst du an allem, so, weißt du? Und das ist ein Riesending für mich, was ich lernen musste ich muss sagen, bestimmt die ersten 2 Jahre, vor allem meine Zeit mit den Cowboys, war es so, wo ich echt, ich habe mich trotzdem klar stetig verbessert, aber trotzdem war ich immer nie zu einem Punkt, wo ich mental gesagt habe, so, boah, ich fühle mich echt gut und echt wohl, so, dass ich war so in my head, oh, die ganze Zeit, ich so, boah, ich habe mir einfach so krass Stress gemacht, weil ich wusste, dass da so viel Potenzial da ist und ich will das so sehr, dass ich so stiff gespielt habe, weißt du, so immer dieses, weißt du, nicht zu meinem Potential, also es war nicht easy, Mann. Das ist einfach so die NFL und ich kenne hunderte Jungs, die durch dasselbe durchgingen, weißt du, weil eben diese Opportunity so riesig ist. Nicht nur, finanziell, aber auch einfach vom Status, was das alles bringen kann, weißt du, was das kann dich, das kann dein Leben komplett verändern.
Ja, wenn es klappt, unsere Leben sind anders jetzt. Unsere Leben sind anders jetzt. Dein Leben wäre anders gewesen, mein Leben wäre anders, wenn es nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist. Und das ist eben, obwohl, du musst mal überlegen, Bro, wenn ich zurückdenke, es waren so viele Momente dabei, wo ich so einfach wirklich super gestresst war. Ja, also so viel Stress,
Digga, dass ich dachte, ich war auf jeden Fall halb depressed, Alter, 100%.
Und trotzdem hat es ja funktioniert. Also vergleichsweise gut für uns beide bis heute. Und wenn ich mir dann überlege, man, wie viele andere Jungs waren genauso gestresst und haben aber nicht die Ressourcen gehabt, also die Skills, die Gedankengänge, die, keine Ahnung, das Meditieren, ja, das Mama anrufen, keine Ahnung, die Habits, um mit der Situation umzugehen. Und genau, sind deswegen auf einem ganz anderen Pfad gelandet.
Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, Alter. Und wir haben schon unzählige Male darüber geredet, aber das Support-System war so riesig für mich damals, um einfach diese mentale Clarity zu bekommen. Weißt du schon, dass dir jemand, der auf deiner Seite ist, einredet, so, hey, schau mal, einfach mal in Perspektive alles setzen, so, schau mal, wo du hier bist, du wurdest gedraftet, du bist einer von, zu der Zeit war ich, glaube ich, einer von drei Deutschen in der NFL, es war, weißt du schon, einfach mal ab und zu mal vor Augen setzen, so, boah, weißt du, wie krass das ist, was du hier überhaupt machst, weil in dem Augenblick denkst du an sowas gar nicht, weißt du, und schau mal hier, was du, und zeige ich meiner Frau Spielzüge aus dem Practice, schau mal, du machst echt gute Plays, weißt schon, du ab, ohne das hätte ich sag, wie es ist, dass ich einfach mal meine Mental Battery oder wie auch immer du es nennen willst, bei ihr aufladen konnte, so, weißt du, weil ich habe mich selber immer so niedergemacht, so mental, weil ich immer mir oft eingeredet habe, so, Alter, ich gehöre nicht hin, ich bin nicht gut genug und die ganzen Sachen, aber ohne ja, sie, so, ganz ehrlich, Mann, what tough.
Sowas ist super wichtig, Mann. Sowas ist super wichtig. Ja. Also ich bin da im selben Boot, Mann. Ohne mein Support-System, ohne Brit in meiner Corner, wäre das Ganze bestimmt auch anders gegangen. Weil wenn du nicht dieses positive Support-System um dich rum hast, dann du musst mit diesem Druck und Stress irgendwie umgehen. Und jeder hat da seine eigenen Techniken oder sowas. Aber wie du damit umgehst, ist auch nochmal ein Predictor davon, wie langfristig erfolgreich du sein kannst. Weil wenn du mit deinem Druck und Stress halt immer, keine Ahnung, saufen gehst oder in den Club gehst, dann kann es zwar eine Weile lang gut sehen, aber das ist ein höheres Risiko, dass was falsch geht. Weißt du, ich meine, das ist ein höheres Risiko, dass es dich irgendwie negativ beeinflusst, als wenn du ein gesundes Supportsystem um dich rum hast, wo du vielleicht dann, keine Ahnung, mit deiner Frau was essen gehst, mit der Familie chillst, etc. Das ist ein Game Changer.
Genau. Ja, sag mal, was war bei dir so der Game Changer, so das, wo es so Klick gemacht hat und gesagt hat, so, hey, wir sind jetzt gut, wir sind angekommen, ich gehöre hier hin, ich kann hier auf jeden Fall mitzocken.
Ich glaube, eine Kombination aus, zuallererst ist die Preparation. Also zu wissen, dass ich alles reingesteckt habe, dass ich abends mit meinem Kopf mich auf mein Kissen legen kann und weiß, dass ich alles gemacht habe, was es zu machen gibt. Und ein bisschen mehr als andere Leute. Das hat mir sehr geholfen. Genau. So ein bisschen dieses sich besser fühlen als andere Leute, weil man mehr gearbeitet hat, hat mir viel gebracht. Support-System, klar, Brit in meiner Corner zu haben, war riesig. Und auch, dass sie in die ganzen verschiedenen Städte immer mit mir mitgezogen ist, war riesig. Und dann, man für mich Yoga und Meditation. Riesig, Mann. Riesig, nice. Weil es mir einfach die Zeit gebracht hat, mal ein bisschen runterzukommen, mit meinen eigenen Gedanken mich zu befassen, meine so Gefühle, Emotionen, Stress, solche so Geschichten zu verarbeiten und damit ein bisschen einer größeren Perspektive wieder zurück in meinen Alltag einsteigen kann. Also so ein bisschen das Big Picture nicht verlieren. Ja, so in dem Tag-zu-Tag-Stress nicht zu vergessen, hey, schau mal, wo du bist, sei mal dankbar für deine Position und die Chancen, die du kriegst und hab Spaß damit, anstatt so zu verkrampfen und irgendwie an dem Moment festhalten zu wollen.
Ja, na, 100 Pro. Ich meine, bei mir war es, ich habe schon mal drüber geredet, wo ich dann irgendwann einfach einen Tipp von dem Mitspieler bekommen habe, so scheiß einfach drauf, Mann, mach einfach dein Ding, du bist sehr talentiert, scheiß auf die Coaches, die sind im Endeffekt nicht auf dem Spielfeld mit dir und dann habe ich so das bisschen adoptiert und dann irgendwann ging das einfach besser und besser und dann irgendwann war einfach so, der Knoten ist geplatzt und dann habe ich echt frei gespielt und habe auf alles gekackt und dann war echt gut.
Weißt du, ey, du lachst aber, wie oft habe ich diese Story gehört und diesen Tipp bekommen von Veterans in meinem Lockerroom. Ich bin hard-headed, Bro. Für mich hat es lange gedauert, bis ich dieses Mindset verstehen konnte, dass du quote-unquote sagst, hey, fuck it. So, weil dieses Der Coach ist nicht in dem Moment. Der Coach kann dir im Moment nicht helfen. Du musst vollkommen mit deinem ganzen Fokus, deinem ganzen selber in deinem Körper in diesem Moment sein. Und dann hast du eine Chance, auch deine Technik richtig anzuwenden. Die ganzen Sachen, die du stundenlang trainierst und sowas. Wenn du in dem Moment irgendwie an den Coach denkst und was danach passiert, wenn du das Play machst oder was passiert, wenn du das Play nicht machst, das sind alles nur Ablenkungen in dem Moment, die dir nicht helfen.
Genau. Alter, was denn? Ey, Digga, es gab Zeiten, wo ich auf dem Feld war. Ich weiß noch, das waren meine ersten zwei Saisons so während der Preseason. Und ich habe einen Play gemacht oder einen Missplay oder was auch immer passiert ist. Und ich habe dann in dem Augenblick gedacht, so, alter Scheiße, morgen im Film werde ich so gerippt dafür. Weißt du, ich habe in dem Augenblick dran gedacht, was mein Coach morgen sagen wird. Weißt du, und dann irgendwann ist es halt so geworden, dass ich scheiß drauf. Im Augenblick kann ich nicht kontrollieren, was morgen passieren wird, wie das auf Film. Was ich jetzt kontrollieren kann, ist mein Effort, das Rest für das Spiel. Oder mach ab, weißt du, make up für diesen Spielzug und mach jetzt ein Play irgendwo, weißt du. Und das habe ich dann irgendwann so geschafft zu kontrollieren, so, weißt du, dass du nicht dich aufs Negative konzentrierst, sondern einfach sagst, hey, das Kapitel ist zu Ende, nächstes.
Hey, ich fand eine gute Quote, so ein gutes Coaching-Mindset in dem Moment ist, correct now, judge later. Ja, ich finde, also du tust, wir korrigieren. Jetzt in dem Moment können wir nur korrigieren. Wenn was falsch läuft oder sowas, okay, was ist passiert? Wie ist es falsch gelaufen? Okay, und wie wird es richtig laufen? Und so das Ganze, das war gut, das war schlecht und denken, ja, das machen wir später. Das ist jetzt, das hilft gerade nicht. Was brauchst du jetzt, damit, was dir helfen kann und wie du das Ganze bewertest, kommt wann anders.
Genau, absolut. Okay, lass ein bisschen auf den Umgang mit Verletzungen gehen, weil natürlich auch eine riesen Herausforderung, wenn es um die Psyche geht in der NFL. Du bist natürlich durch eine sehr schwere Verletzung gegangen. Ja. Was war da so dein Approach? Wie bist du da rausgekommen aus dem Tief? Weil natürlich sind Verletzungen sind nie einfach, aber was hat dir da geholfen?
Ja, das war natürlich tough, Mann, weil es war zu dem Zeitpunkt war das so eine Nummer nach, wo Leute gesagt haben, hey, das ist noch nicht mal klar, ob du von der Verletzung zurückkommst. Ja, also ich hatte ein gebrochenes Schulterblatt und für manche Leute ist es so Career-Ending, also für manche Jungs ist danach vorbei gewesen. Und mein Nummer-Eins-Ding war es halt, hey, ich habe gesagt, hey, das hört hier nicht auf, die Story hört nicht auf hier. Und ich werde auch zurückkommen in einer Situation, wo ich besser bin, also wo die Verletzung mir geholfen hat, sozusagen. Ich habe gesagt, das ist mein Redshirt-Year, das ich am College immer haben wollte und nicht bekommen habe. Und wenn ich zurückkomme, bin ich größer, stärker und ich verstehe den Football besser als davor. Das heißt, ich bin trotz meiner Verletzung einfach zu den ganzen Meetings gegangen. Ich war jeden Tag in dem Gebäude, so wie wenn ich im Active Roster wäre, habe Notizblöcke vollgeschrieben, eins nach dem anderen. Und so konnte ich, also so habe ich mich eben die ganze Zeit gefühlt, wie wenn ich trotzdem auf ein Ziel hinarbeite. Klar waren die ersten Wochen nach der OP, wo du so gar nichts machen kannst, die waren am schwersten, aber ab da, wo ich dann langsam wieder trainieren konnte und Reha machen konnte, ich war lucky, dass ich eine coole Gruppe an so Athletic Trainern hatte, die das Ganze auch noch relativ spaßig gemacht haben. Und dann war für mich einfach der Fokus auf den Moment, wenn ich zurückkomme zum Game und dann sagen kann, hey, ich bin jetzt besser dafür. Gut, dass die Verletzung passiert ist, weil ich habe von der gelernt und bin besser dafür.
Ja, genau. Und das ist das Mindset, Mann. So, ich meine, Verletzungen sind nie einfach, vor allem in der NFL, weil du überlegst, da ist so ein Performance-Druck da ist so viel, dein Platz ist nie garantiert, wenn die suchen so oder so schon immer dein Replacement und dann, wenn du noch verletzt bist, dann natürlich muss jemand einspringen und dann verlierst du, denkst immer so in einem, ey, zumindest bei mir ist so, Alter, ich verliere meinen Spot, Alter, der ist weg, weißt du, und dann vor allem, wenn dein Backup oder wer auch immer das Performen anfängt, ist nicht einfach in der Situation zu sein, weil du denkst, du fühlst dich so ein bisschen einfach verlassen dann, so ein bisschen alleine, so hey, die spielen mal ohne mich weiter jetzt und ich versuche mein Bestes zurückzukommen, aber nichts ist natürlich garantiert, sobald ich zurückkomme, weißt du. Ja. Ist auf jeden Fall nie eine einfache Situation drin zu sein, aber du musst halt irgendwie versuchen, klaren Kopf zu behalten, das Ziel vor Augen zu setzen, wie Jakob sagt, sehr, sehr geiles Mindset, dass du, hey, ich benutze diese Zeit, um vielleicht andere Aspekte meines Games besser zu machen. Nicht nur das Physische, aber das Mentale, genau. Also ich kenne mein Playbook in- und auswendig, nachdem ich zurückkomme. Ich studiere vielleicht andere Teams oder was auch immer, um mein Game auf eine andere Art und Weise aufs nächste Level zu bringen. Aber ja, wie gesagt, ich hatte einige Verletzungen. Ich hatte eine Achillessehne nicht halb angerissen. Da war ich ein paar Monate raus. Ich hatte einen Sports Hernia an beiden Seiten, ein paar Monate raus. Das ist nie einfach. Nie einfach, man, das, weil man sagt in der NFL immer, hey, you won't lose your spot because of injury. Aber das Injury aus garantiert dir auch nicht, dass du danach deinen Spot noch hast. Ja. Also es garantiert dir auch nicht, dass du ihn behältst, sozusagen. Ja. Ne? Also es ist immer nicht einfach, Mann. Aber wie gesagt, da musst du einfach versuchen, so positiv wie möglich zu sein und einfach durchzufighten und danach eben, wie gesagt, dein Game auf eine andere Art und Weise zu verbessern.
Und wenn wir mal über nicht ganz so großen Verletzungen reden, so dieses mehr Alltägliche, die verstauchten Finger, gebrochene Finger, Rippen, Hamstring Strains, Muskel, Lower Back Strains, die Sachen, die zwar Verletzungen sind, aber wo du noch durchspielst. Was war da dein Approach? Wie bist du damit umgegangen?
Digga, das war derselbe, Mann. Ich sag, ey, da ist zu viel Pressure von hinten. Da kommen Leute hinterher. Jeder sind Jungs, die dein Sport wollen. Da musst du durchfallen, weißt du. aber ja, genau, ist, wie gesagt, solche so lingering issues, die, von denen du redest, da musst du einfach, ich denke, da kommt mentale Stärke ein bisschen mit rein, weil es fühlt sich nicht gut an während dem Spiel. Ne? Es fühlt sich einfach, es fühlt sich an, als wärst du nicht auf 100% deiner Leistungsfähigkeit. Aber ich denke, mentale Stärke lässt dich da, wenn du gut bist, lässt dich da durchpushen. Lässt dich da so, dich so sehr pushen, dass du oftmals noch, vielleicht nicht 100%, aber dass du knapp zu deinem 100% kommst. Und so war immer mein Approach. So, ich lasse nichts, wenn ich gehen kann, dann lasse ich nichts, diese kleinen Knickknacks, lasse ich nicht verhindern, dass ich mein Bestes gebe. So. Wie war das bei dir?
Das ist der NFL-Test, weil am College, da hast du meistens genügend Zeit und Luft, um irgendwie, wenn es eine genügend große Verletzung ist, dass du vielleicht eine Woche oder zwei sitzt oder sowas, ja, wenn du der große Star bist am College, dann bist du, dann kommt niemand und nimmt deinen Spot so einfach weg, ja. In der NFL wirst du halt sofort replaced. Das heißt,
klar,
die Ability immer noch fast so oder so nah an die 100% ranzukommen wie möglich, auch wenn du verletzt bist, angeschlagen bist, dich eigentlich nicht 100% fühlst, das macht einen wirklichen Pro in der NFL eigentlich aus für mich.
Mhm. Und das zeigt den Coaches auch einiges.
Ja, wenn du die ganzen Jungs anschaust, die großen Namen sind, die auch sehr, sehr lange Karrieren hatten, Tony Gonzalez, Julian Edelman, Gronkowski, Travis Kelce, die ganzen Leute, die wir so bewundern, hey, sogar Patrick Mahomes, selbes Spiel, sind Leute, die trotz einer Verletzung immer noch auf einem anderen Level, also ihre 98% sind immer noch besser als deine 100%.
Ja. Noch besser als aber deine ganz kurzes Beispiel dazu. Pat Mahomes mit dem High Ankle Sprain, das war 2 Jahre her, hat sich ein Ankle Sprain in den Playoffs geholt. High Ankle, was ist krasser Ankle, wie nennt man es auf Deutsch?
Ist Motherfucker. High Ankle Sprain ist ein Motherfucker. Okay, das ist
Alter, richtig, tut richtig weh. Wenig. Und der hat die Woche danach gespielt und die haben den Super Bowl gewonnen. Reden, weißt schon, sowas zeigt dir einfach, wenn du diese mentale Stärke hast, darauf zu scheißen und durchzukämpfen und dann trotzdem noch so zu performen und das Ding zum Ende gewinnen, das zeigt dir selber was, das zeigt den Coaches und vor allem deinen Teammates. So, das ist einer, auf den ich vertrauen kann. Weißt du? Ja, und
es ist der Measurement von Leuten, die wirklich erfolgreich sind, die wir wirklich bewundern, weil sie Greatness repräsentieren für uns, hatten alle diese Momente und haben trotzdem einfach abgeliefert. Eine Quote, die ich da gesehen hatte, war: Erfolg ist proportional mit der Fähigkeit, Schmerzen zu ertragen. Success is proportional to your ability to endure pain. Nice. Fand ich interessant, Mann, weil ich finde, das ist so genau in der NFL das Ding. Du kannst, jeder hat Feuer, jeder hat Energy im Week One, ja, oder am ersten Tag von Padded Practices im Trainingslager. Aber wer hat dieselbe Energie eine Woche später, Woche 15, Woche 16, 17, ja, nicht nur im ersten Quarter, sondern auch im vierten Quarter. So, das sind das Ganze geht immer vom Kleinen bis ins Großen. So, das ist dasselbe Konzept, das ist wie so Super Symmetry. So, wenn du im ersten Quarter genauso Gas geben kannst wie im vierten Quarter, nicht nur in dem Spiel, sondern auch in der Season, sondern auch in deinem Leben. Das ist, wo die mentale Stärke und wo die Sachen, die du im Sport lernen kannst und trainieren kannst, dann ins echte Leben translaten.
Mhm. Sehr, sehr, sehr geil. Du kennst diese Mike Tyson Quote: Everyone has a plan until you get punched in the face, ne? Und das ist genau das Ding, so, weißt du, bevor im Spiel, du fühlst dich gut und alles und dann auf einmal kriegst du ein paar Hits ab und wirst müde und dann auf einmal so, okay, dann geht der Plan flöten und so, was machst du jetzt? So, du kannst dich nicht mehr fokussieren, du machst Sachen, die du nicht davor trainiert hast, weißt du, du benimmst dich nicht wie du selber und das ist nämlich genau das Ding mit mentaler Stärke. Wo das reinkommt, ist, du kriegst auf die Fresse, du bist müde und du kannst es trotzdem noch irgendwie abrufen, du selber zu sein und immer noch zu machen, was du machen willst. Und das ist ein bisschen mein Punkt dazu.
Also wir hatten den mit Druck und Stress umgehen, mit Verletzungen umgehen. Vielleicht eine andere Seite. Wie bist du mit so dem Pressure aus den Medien umgegangen? Hast du es überhaupt wahrgenommen? Hat es dich irgendwie beeinflusst? Hast du da mal was miterlebt?
Ja, habe ich auf jeden Fall was miterlebt. Vor allem früh in meiner Karriere war ich einer, der, wenn es nicht so rund lief, auf jeden Fall auf Twitter unterwegs war oftmals. Und dann siehst du da eben diese ganzen Hate-Kommentare das, dies und das und Trolls, labern Scheiße und sowas. Das geht dann schon ein bisschen so zu Herzen, wo du dir denkst, oh shit, da haben die jetzt recht und so. Aber das war echt nur anfangs, so ersten zwei Saisons oder so und dann irgendwann komplett abgeschafft und im Endeffekt diese Negativität einfach nicht mehr an mich rangelassen und einfach auch gar nicht mehr angeguckt so bin ich dann mit umgegangen, ganz ehrlich. Ich habe medienmäßig, egal was die gesagt haben, ich habe gesagt, okay, die haben einen Job zu machen, was auch immer die zu sagen haben, ist nicht mein Problem, das ist nicht meine Sache, das ist ihr Ding und so bin ich damit umgegangen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr vernünftiger Weg. Ich hatte Glück, dass ich bei den Patriots war, wo so ein sehr strenges Media-Training-Programm sozusagen lief, wie ey, Medien sind scheißegal, sag einfach nichts, gib nichts zu, verrate nichts, wir Loose Lips, Sink Ships mäßig und deswegen hat es mich wenig bis jetzt in meiner Karriere beeinträchtigt. Bisschen so Twitter-Kommentare sind natürlich, glaube ich, was es früher natürlich nicht gab, was heute sehr groß ist. Ich finde aber auch, da ist alles eine Frage davon, wie du damit umgehst. Ich habe einige Teammates, die so auf sowas gar nicht eingehen. Ich habe ein paar andere Teammates, die direkt so dieses Back and Forth mit den Twitter-Trolls suchen. Habe ich so, weißt du, die damit richtig spielen, aber die damit umgehen können und die damit Spaß haben. Weißt du, ich meine, ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht das, also alles kann nur so viel dich beeinflussen, wie du das an dich ranlässt und wie du dem Ganzen Bedeutung gibst. Und wenn du, glaube ich, für dich entscheidest, dass niemand anderes Platz in deinem Kopf bekommt, umsonst, dann bist du auf dem richtigen Weg.
Absolut, absolut. Mm-mm. Erzähl mal für dich, was ist für dich so die beste Technik, um wirklich mentale Training, also um deine Mental Strength zu verstärken und einfach für dich bestmöglich auf den Game vorzubereiten?
Ich glaube, also Schritt 1 ist Preparation. So, du musst schon auch die Arbeit reinstecken, egal was für eine Weise, egal was für einen Kontext wir jetzt reden. So, wenn du auf der Arbeit bist und du hast irgendwie eine Präsentation oder sowas, ja, gut, wenn du vorbereitet bist, dann wirst du dich besser fühlen, dann wirst du dich, hast du mehr Selbstbewusstsein, mehr Confidence, und das trägt zu einer besseren Performance generell bei. Also wenn du confident bist, dann performst du gut. Wenn du gut performst, hast du Confidence. Das heißt, es verstärkt sich so. Und was dem Ganzen helfen kann, ist, wenn du dich richtig vorbereitest. So, das wäre das allererste für mich. Das andere, wenn es um wirklich so Techniken geht, was machst du drumherum, Mann, dann ist bei mir halt Yoga, Meditation, Bro. Alles, was du einfach machen kannst, um deinen Kopf klar zu bekommen, in dir selber, im Here and Now zu bleiben, hilft da sehr stark.
Wie oft machst du das?
Oh, ich versuche, also ich bin gerade dabei, eine Daily Practice, also dass ich jeden Tag etwas mache. Es muss nicht immer irgendwie wirklich sein, dass ich da sitze und dann eine halbe Stunde lang meditiere oder sowas. Ich meine, du kennst es, we all got shit to do, so. Aber ich stehe auf und ich mache entweder Yoga sofort und journal dann ein bisschen, so mache mir ein paar Notizen, ein paar Gedanken. Oder ich mache das Ganze abends. Ich versuche das irgendwo in meinem Tag unterzubringen. Und generell für mich ist der beste Tag eigentlich so, in den Tag reinzustarten. Und ja, man, ich finde, das ist ein Gamechanger. Wenn du einfach irgendwas hast, was du für dich machst jeden Tag, Abendspaziergang, Journal, Tagebuch schreiben, meditieren, irgendwas, was dir ein bisschen eine Chance gibt, den Druck abzulassen, deine Gedanken zu ordnen und Zeit mit dir selber zu verbringen, kann dir nur helfen dabei.
Absolut. Und du kriegst es hin, dass du da wirklich so gedankenfrei bist? Weißt du, was ich meine?
Also nicht immer, Mann. Jeder Tag ist anders. Ich glaube, das ist das Ding, was so Leute manchmal ein bisschen davon abschreckt, dass die meditierst ein paar Mal und es klappt halt gar nicht. Und dann sagst du, hey, okay, vielleicht ist es einfach nicht für mich, vielleicht ist es zu schwer. Aber es geht dabei eigentlich gar nicht darum, wirklich diesen Zustand zu erreichen, wo du da sitzt und so wirklich komplett zen out bist. Klar, das ist schön, wenn immer das klappt, aber das wird nicht jeden Tag klappen. Es geht darum, also wie ein Muskel, wie die Endurance zu trainieren, dass du deine Aufmerksamkeit immer wieder zurück zu einem gesetzten Punkt bringst. Das heißt, du wirst da immer mal wieder Phasen haben, wo das Ganze besser klappt und weniger gut klappt. Aber es geht eigentlich nur darum, das Ganze zu trainieren. Über Zeit wird dieser Pathway in deinem Gehirn einfach immer stärker und dann klappt es immer besser, ja.
Nice. Okay, ja, interessant. Riesig bin ich nicht in Meditation, was für mich immer geholfen hat, wo ich auch Zeit mit mir verbracht habe selber, aber Visualisation, also ist das Wort?
Visualisierung,
genau. Ey. Das war immer ein Riesending für mich, wo ich einfach mir vorgestellt habe, so genau, wie das Game ablaufen wird, wie ich aus dem Tunnel rauskomme, da stehe für die Nationalhymne, also komplett so durch das komplette Spiel sozusagen gegangen bin, was ich, wie ich blocken werde bei einem Punt und was ich für ein Tackle, Celebration, also durch das komplette Ding durchgegangen und wirklich spielt und mir vorgestellt habe, wie ich krasse Plays mache und wie ich celebrate mit meinen Teammates und ich bin wirklich so Step by Step durchgegangen und ich habe das gesehen und so, das hat mir einfach so eine krasse Confidence, also dieses Selbstbewusstsein gegeben, so, boah, let's go, also morgen geht's ab, so, weißt du, und das habe ich immer die Nacht bevor im Game gemacht und dann nochmal bevor wir rausgegangen sind im Lockerroom. Und ein Riesending für mich.
Ja, das ist wie nochmal, also wie einfach nochmal ein extra Rap. Also das geht, wäre genau für mich in der Preparation mit drin. Ja, wenn du sagst, hey, Ich nehme einfach nochmal extra Raps, die mir zeigen, wie es richtig geht, und dann kommt der Moment und du bist einfach diese Millisekunde schneller, du hast die Reaction schon drin. Dein Körper findet einen Weg, das sozusagen umzusetzen. Ist riesig, ja. Riesig. Visualization von vielen Leuten gehört man, ist stark. Ich finde noch eine Sache, ist so Ritual, sodass du die Sachen immer auf dieselbe Art und Weise machst, sozusagen. Also, dass du dein Game Day immer gleich aussieht, damit, dass dein Breakfast sozusagen dasselbe ist. Keine Ahnung, ob das jetzt Musik ist oder was auch immer das ist, dass du deine Family nochmal anrufst. Also diese Rituale können dir auch nochmal helfen, deine Performance zu steigern, also nochmal dieses Selbstbewusstsein zu verstärken. Dass du warst hier schon mal, das ist alles schon geplant, das ist alles nichts Neues.
Genau, ich denke, diese Rituale helfen dir ein bisschen einfach so in das richtige Mindset zu kommen. Weil das, weißt du, so einfach diese Repetition ist, dass es ja okay, ich mache immer dasselbe und dann geht es raus aufs Feld. So. Und dann weiß dein Körper und weißt schon, dein Geist weiß einfach Bescheid, so okay, wenn ich das mache, boom, dann geht's gleich los. Und so.
Ja, bin ich auf jeden Fall. Hattet ihr in deiner Karriere, hast du die Team Sports Psychology Leute mal benutzt?
Ich habe ein paar Mal die benutzt. Einer von denen hat so Breathing Exercises gemacht, also da habe ich öfter mal mitgemacht, einfach nur zur, ich bin immer einer gewesen, ich bin sehr hyper, ich bin immer aufgeregt, egal für wem. Ich habe, was weiß ich, wie viele Karriere-Games gespielt, trotzdem immer aufgeregt gewesen. Und ich habe mir immer Tipps und Tricks geholt, so für Breathing Exercises, um einfach mich nochmal körperlich, mental zu beruhigen, runterzukommen und einfach den Fokus zu steigern. Bei dir?
Ja, ich habe am College tatsächlich zum ersten Mal so einen Sports Psychology Guy mitgenommen. Da war ich war da einfach noch nicht ready, Mann. Das hat mir überhaupt nicht getaugt am College. Das hat die ganze Sache nur noch verkompliziert und sowas. Und dazu haben, glaube ich, auch, ich glaube, meine Coaches haben da ein Auge gemacht, sage ich dir ehrlich. So, ich glaube, die haben sogar okay, what? Der geht zu Sports Psychology, so bei dem, der ist gerade zu shaky, so der ist. Ja, also ich meine, die haben so gesehen, wie der ist, bei dem ist, ja, der ist auf dem falschen Pfad. So, dem können wir nicht vertrauen, Mann. Der muss zum Psychologen gehen schon, dem können wir nicht vertrauen, Doc.
Oh, shit.
So, ich bin, das hat sich auf jeden Fall verändert in der NFL. Also in der NFL sind diese, jedes Team hat ein Sports Psychology Department und sowas. Und die sind auch so, die sind, ich glaube, die dürfen deinen Coaches gar nicht sagen, wenn die mit dir reden und solche Sachen. Das heißt, in der NFL, zumindest habe ich das so erlebt, dass das nicht irgendwie gegen dich gehalten wird. Und gerade jetzt bei der letzten Mannschaft, wo ich war, da die Sportpsychologin war da super beliebt im Team und glaube ich, einige Jungs haben mit ihr zusammengearbeitet. Ich habe mir ab und zu so ein paar Tipps von der geholt, habe mir ein paar Bücher empfehlen lassen und sowas. Aber ich fand immer so ein bisschen nicht, dass ich das zu meinen, wenn es zu meinem Gehirn geht, dann will ich immer noch so meinen eigenen Weg gehen. Weißt du, ich meine, ich will dann nicht irgendwie auf so ein Team angewiesen sein. Und dann, wenn ich die Mannschaft wechsle, dann ist sind meine ganzen Ressourcen auf einmal weg. Weißt du, ich meine, so, ich wollte da immer noch so meinen eigenen Weg ein bisschen fahren.
Okay, absolut. Wie denkst du, um ein bisschen Thema zu wechseln, die Team-Dynamik und so die Teamführung und der Leadership im Team, denkst du, das kann positiven Einfluss auf die Sportpsychologie haben?
Digga, klar, Bro. So das Environment, in dem du arbeitest, hat natürlich einen riesen Einfluss darauf, wie es dir geht und wo dein Kopf ist. Man, so bist du in meiner Mannschaft, wo so der Fun, ich finde gerade ihr 49ers seid da doch das riesen Beispiel, so was ich jetzt dieser Receiver-Show schon wieder von George Kittle gesehen habe, weißt du, ich meine, es sieht so aus, wie wenn ihr da bei den 49ers da sind, good times, baby, so die Leute haben Spaß beim Practice, Witze werden gerissen und so. Was ich so erlebt habe, gibt es eben auch, also in New England, wenn schon wieder Schneesturm ist und wir draußen trainieren irgendwie im November, dann ist deine Mental Health natürlich eine andere, als wenn du irgendwie in San Francisco 70 Grad und sonnig irgendwie ein paar Späße machst beim Training.
Ja, Mann, ich sag's, wie es ist, Mann. Ich glaube, es war kein Zufall, dass nachdem ich von den Cowboys zu den Niners gewechselt bin, auf einmal Mindset komplett geschiftet ist. Weil es einfach komplett anderer einfach Style von Coaching, Style von Organisation, einfach wie das Ganze, es war einfach komplett, was ist ein gutes Wort dafür? Es ist einfach ein echten 180, so, weißt schon, wie das Ganze approached wurde. Und das war, wie du sagst, Alter, gute Zeit, krasse Musik im Practice, geblastet, wir hatten einen DJ, wir hatten jedes Practice einen DJ da.
Nein, Bro.
Ja, es ging echt ab, man. Ja, es war einfach look good, feel good, play good, Alter, weißt du, und jeder hat eine gute Zeit gehabt und im Endeffekt hat sich das dann irgendwann in Erfolg umgesetzt. Genau. Aber ja, nee, das ist echt ein guter Punkt, Mann, weil wenn du eine gute Teamdynamik hast und guten Leadership, natürlich fühlst du dich selber besser, du fühlst dich selber willkommen, du fühlst den positiven Vibe, was natürlich sich einfach auf dein Mental, du fühlst dich einfach gut. Das transferiert sich positiv auf dein Mental Health und dadurch
auf deine
spielst du besser. Du fühlst dich besser, freier, alles, ja, klar.
Mein Running Back Coach hat mir gesagt, Regel Nummer 1 ist Joy. Das war so ein älterer Samoaner, weiß ich mal, so ein weiser Mann, grauer Bart, und heißt er gesagt, hey, Rule Number 1, Joy. So, du musst Spaß haben am Leben, am Sport, am Football, und dann kommt auch die Performance in deine Richtung.
Genau.
Wie du diesen Spaß findest, das musst du selber mit dir ausmachen. Ja, wie gesagt, wir haben verschiedene Techniken jetzt angesprochen, um einfach in dem Moment zu bleiben. Die guten Bücher, die ich gerade lese, bekanntes Power of Now sagt, so Schmerzen kommen von deinem Wunsch, dass der jetzige Moment anders ist. Also wenn du nicht den jetzigen Moment akzeptierst, sondern willst, dass irgendwas anders ist, ja, oh, ich wäre gern höher im Depth Chart, ich hätte gern mehr Playtime, ich hätte gern eine bessere Performance am Sonntag, weiß ich mal, was auch immer das ist in dem Moment. Ich will eine Cola trinken und muss aber dieses Wasser trinken. Daher kommt der Schmerz. Und wie du das aushalten kannst, ist, glaube ich, eben in großer Measure davon, wie erfolgreich du sein kannst als Sportler. Weil so viel von dem, was wir tun, ist eben, dass du dich verbessern willst. Ja, dich verbessern im Kern ist ja, ich bin gerade so und ich möchte aber so sein. Und wie lange du diese Spannung aushalten kannst und wie du diese nehmen kannst, um dich zu motivieren und eben immer mehr dahin zu kommen und in dem Moment bleiben kannst, man, das ist, glaube ich, wie diese ganze Sportpsychologie zusammenkommt. Und da musst du deinen Weg durchfinden, einfach Spaß daran zu haben, jeden Tag zu sprinten und schwer zu atmen und out of breath zu sein und dass deine Muskeln und Beine wehtun. Es muss dir Spaß machen. und das, ja, das carry dich durch diesen ganzen Alltag durch.
Wie habt ihr bei den Patriots Spaß an dieser Diktatur gefunden?
Das ist wie so ein Galgenhumor, der sich dann so reinkommt. Ich meine, ist so ein Galgenhumor untereinander, aber dann gleichzeitig auch, sag ich dir ehrlich, wenn du halt rausgehst aufs Feld und du spielst gegen die Jets und du weißt, dass du mehr Film geschaut hast als die und dass du mehr trainiert hast als die und dass du stärker bist als die und härter, weißt du, ich meine, du weißt es, weil dein Training anders ist, so, weißt du, ich meine, they're not like us, ja, so, die sind nicht so gebaut wie wir, die können nicht, die trainieren in der Halle, wir trainieren draußen, Schneesturm, minus 20 Grad, egal. Wir sind da draußen in Hoodies. Belichick hat seine Pfeife, ja, seine Whistle, die er an seinem Finger so twirlt. Und wir trainieren in dem Schnee. So, das macht schon auch Spaß, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn du am Sonntag rausgehst und du weißt, hey, diese Motherfuckers sind soft. So, die können nicht machen, was sie machen. Ja, Mann.
Ja, der ist gut, Mann. Der ist gut. Aber nee, das war doch eine schöne Überleitung. Jetzt kommen wir vom Spaß in den richtigen Spaß, in die Fanfragen.
Fanfragen. Okay.
Ah, Mann, sehr gute Frage, gleich erstmal zu Beginn. King Kerosin fragt, und da will ich mal hören, was du zu sagen hast, eure nächsten großen Ziele, die ihr euch gesetzt habt. Das ist ein guter.
Willst du anfangen?
Ja, klar, okay, großen Ziele. Number one Goal ist für mich natürlich immer der beste Papa und Ehemann, der ich sein kann. Das ist immer Number one. Und dann aber gleichzeitig noch jetzt off the field die neue Karriere, die ich eben angefangen habe, so einfach erfolgreich weitersetzen. Ich habe meine Real Estate-Karriere, dann unser Ding hier, der Podcast macht riesen Spaß, hoffentlich können wir das Ding noch größer machen und dann gleichzeitig noch ein paar andere Projekte am Start, einfach, dass ich weiterhin einfach meine Entrepreneur hier meine kleine Reise fortsetzen darf und da einfach ein bisschen Erfolg haben darf. Das ist so der Plan.
Ja, man, also für mich ist, ich werde im Dezember 30. Das heißt, ich will...
Youngin, Alter.
Youngin, du fühlst dich nicht so an, Bro. Nein, aber einfach die ganzen Sachen, die ich jetzt über die letzten Jahre gelernt habe, über mich selber, über diesen Sport, über Leben, über die Welt, alle zusammenführen und bündeln, das ganze Challengen für Channeln, für nochmal ein, zwei Seasons in diesem Sport, den ich liebe. Und dann die Transition erfolgreich zu navigieren, also die Transition von diesen ganzen Skills, die wir gesagt haben, hey, mentale Stärke, Resiliency, was hatten wir noch, Fokus, Motivation, diese ganzen Sachen mitzunehmen, die Schätze, die Football mir gegeben hat, mitzunehmen und in das nächste Chapter von meinem Leben mitzunehmen. Das ist, glaube ich, das erste große Ziel. Ansonsten, die ganzen anderen Ziele, die ich habe, sind eigentlich mehr so, nicht Sidequests, aber Sachen, die vielleicht mit dem Football nicht direkt was zu tun haben. Ja. Ich bin einfach schau mal, wir haben alle Sachen, die so Menschen so machen, in Berufe verwandelt, so singen, tanzen, Musik machen, keine Ahnung, das sind alles Sachen so, okay, ich will jetzt nicht Rapper werden, aber ich will auch nicht Fulltime-DJ werden, aber ich DJ zu Hause viel. So, ich möchte das Hobby einfach weiter betreiben. Ich will einen Garten. So, das heißt jetzt nicht, dass ich Bauer werden will oder Farmer, aber ich will so bei mir zu Hause im Garten Bananenbäume haben und so Blaubeeren-Trees und solche Sachen. Das heißt, nice. Einfach noch ein bisschen die Sachen, die das Leben lebenswert machen, ausprobieren und meine Skills daran verbessern.
Sehr cool, sehr cool. Sa Nico 02 fragt, wann seid ihr am produktivsten? Unter Druck oder wenn ihr Zeit habt?
Sag mal. Ich glaube, eine Kombination aus beidem für mich. Also okay. Ich bin gern jemand, der so procrastinated ein bisschen und dann auf Druck arbeitet, besonders wenn es um so Schulsachen ging immer. Aber generell, also ich kann in so kleinen Bursts den Druck mitnehmen als Kreativität, aber gerne nur als Teil von einem größeren Plan. Also ich will jetzt nicht, gerade in so einer NFL-Woche, du kannst nicht auf Procrastination deine Präparation machen, irgendwie noch am Samstagabend oder Sonntag, bevor du in die Kabine gehst, irgendwie den Film schauen, sondern du musst schon so ein bisschen Plan haben, und das Ganze einordnen können. Und ich glaube, mit so einem Plan arbeite ich generell besser.
Ja, ja. Ich kenne das Sprichwort, Pressure makes diamonds. Also ein bisschen Druck ist nicht das Schlimmste, Mann. Ich bin auf jeden Fall auch einer, der ab und zu mal auf jeden Fall auf so letzte Minute wartet und ein bisschen den Druck braucht, um dann richtig hinten raus das Ding zu machen. Aber Football, ganz klar, über die Woche hinweg hattest du einen Plan gesetzt. Montag machst du das, Dienstag und die Woche durch. Aber so, wenn es ein paar andere Sachen im Leben geht, dann ab und zu schon. Druck ist nicht das Schlimmste, würde ich sagen. Okay. Nice. Will, das ist eine gute Frage. Hikaru86 fragt, euer Lieblings-Jordan-Schuh und welchen muss man haben? Du bist ja nicht so ein Jordan-Guy, ne?
Ich nicht mehr. Ich hatte eine Phase im College, ich habe so meine ersten Fast-Fat-Check habe ich komplett für Jordans ausgegeben. Ich hatte einen Haufen Einser, ein paar Zehner, Elfer, glaube ich Zweier hatte ich auch einen Haufen, aber dann bei uns wurde im College einmal eingebrochen, die haben meine ganzen Schuhe geklaut und seitdem habe ich damit nie wieder angefangen. Ja. Schuhe, die ich mag, ich finde ich mag Dunks zurzeit, diese Dunks in Low, finde ich immer sehr stark, wenn es so verschiedene Colorways, die es gibt. Jordans bin ich eher ein Fan von den so größeren Nummern. Ich glaube, es sind die Zehner oder die Elfer, die ich mag. Die haben diese Welle unten. diese Gummiwelle. Okay. Weißt du, was ja, ich meine?
Ich bin auch nicht so tief, ich bin da nicht so tief drin, ganz ehrlich.
Aber ich mag auf jeden Fall diese Gummiwelle. Ich finde gerade sehr stark sind die Nike Vomeros. Die sind auch super comfortable. Die sehen so ein bisschen aus wie so Nike Asics oder sowas. Okay. Ansonsten Klassiker, Birkenstocks, sehr stark. Vans, auch sehr stark. Aber die High-Top-Vans ja. mag ich sehr. Mann, das war's. Oh, shit. Mein Lieblingsschuh all-time, wo ich auch die meisten Paare habe, Doc Martens. Ich habe, glaube ich, 8 Paare oder so. Alter.
Digga, was? Ja, das ist ein Schuh, den hatte ich noch nie, Mann.
Hast du noch keine Doc Martens?
Nee, hatte ich echt noch nie.
Bro, ich hole dir welche. Go-to. Also, sag doch was. Ich hole dir Doc Martens, Mann. Doc Martens Gang, Bro. Das war sogar, ich habe da gebondet mit Patrick seiner Fam, weil seine Töchter haben alle Doc Martens. Ich hatte Doc Martens. Seitdem bin ich der Lieblingsspieler. Okay. Sagt er immer.
Okay, nice. aber mein Go-To-Shoe, ganz ehrlich, den ich so wahrscheinlich am häufigsten trage, sind meine Oldschools, Vans Oldschool.
Ja, Mann.
So ein ganz simpler easy, Skate-Shoe.
Keine 400 einfach Dollar, easy, einfach was Bock macht, womit du Abenteuer machen kannst, wo du dir nicht zu schade bist, über die Wiese zu rennen. Bro, ich hasse es, wenn meine Schuhe so teuer sind, dass ich damit nichts machen will. Ja. Weißt du, ich meine, ja, so, ich mag Adventure, ich will unterwegs sein, wenn ich rausgehe, so, ich will nicht ausrasten müssen, wenn du aus Versehen auf meine Schuhe so dran kommst oder sowas.
Genau. Nee, aber so Jordan-mäßig bin ich nicht zu tief drin, also ich habe ein paar, ich habe die Einser, ich habe die Dreier und Vierer, aber so Go-To wahrscheinlich, die Einser in Low sind wahrscheinlich mein Lieblings-Jordan-Paar.
Ja. Ja, sieht so ähnlich aus wie die Dunks. So dieses ganz schlichte Nike-Logo in einer Farbe, fest vom Schuh
weiß. Genau, die sind ja, ähnlich wie Air Force Ones.
Ja, oder Air Force Ones natürlich auch stark. Aber ich mag tatsächlich nur die weißen. So, ich mag die gar nicht, wenn die so verschiedene Farben sind.
Ja, ich bin schlicht, Alter. All white.
Ich glaube, du bist halt mehr in dem Real Estate Golfkurs Style drin. So, hey, wie heißen diese Schuhe dann? So Aldo oder sowas? Oder so Johnston & Murphy?
Aldo, der Schuhstore?
Ja,
habe ich auch ein paar.
Can't hide money.
Oh man, ich blätter hier gerade durch die Fragen durch.
Was ist der teuerste Schuh, den du hast?
Der teuerste, uh-huh. Ich habe halt ein paar, ich habe schon ein paar so Off-White-Sneakers.
Off-White, ja. Aha, ja.
Ich habe ein paar Off-White. Also diesen, ich war ja schon mal ein bisschen so Sneakerhead-mäßig, aber das war eher, als ich noch gespielt habe. Jetzt ist eher so, jetzt sind die halt im Schrank und werden die getragen. Aber ich habe ein paar Off-White Jordans, die Jordan Ones Off-White und was habe ich noch? Ja, ich habe noch die gelben, die ganz gelben Air Force Ones.
Okay.
Ich habe ein paar.
Schon ein paar Sammlerpieces hier, aber schon ein paar Sammlerpieces.
Ja, ja, und das ist auch echt, warte mal, wo habe ich die Frage gesehen? Irgendjemand hat gefragt, wofür wir unser Geld ausgegeben haben, das Dümmste, was wir hier gekauft haben. Wahrscheinlich die Schuhe, Mann. Über 1.000 für ein paar Schuhe ausgeben und dann die nie zu tragen, ist wahrscheinlich nicht das Smarteste.
Ich will auch so, die ganzen, alle teuren Schuhe, die ich gekauft habe, die sind mir dann so zu schade, um sie anzuziehen und dann irgendwann hast du keine Events mehr, wo du die anziehen würdest hin. So, weißt du, ich meine, so, wo gehst du jetzt hin, wo du gelbe Off-White Jordans brauchst. So.
Genau.
So um die Kids beim Kindergarten rauszulassen, ist so ein bisschen, okay, come on, Bro. Oh, das ist bei mir auch genauso. Also Schuhe auf jeden Fall. Schuhe sind bestimmt dumm. So Teammate-Dinner. Teammate-Dinner, Gambling, das sind, glaube ich, die dümmsten Ausgaben, die ich hatte.
Was für Gambling?
Oh, also so Karten spielen, um wer das Essen bezahlt.
Ah,
so auf diese Art und Weise, ja.
Auf diese Art und Weise. Credit Card Roulette.
Ja, ja, auf diese Art und Weise habe ich schon ein paar Mal verloren. So, wenn es dann so auf deiner Karte landet und so, das ist einfach Schmerz.
Ja, auf jeden Fall. Hey, das ist ja auch eine gute. Freddy HSB fragt, in welchem Sport wärt ihr am ehesten Pro geworden, außer Football?
Man, schwer. Also ich hab einige andere Sportarten ausprobiert. Ich habe ja Fußball gemacht, Basketball, Handball, Ringen, Eishockey. Ich glaube, der richtige Sport für mich wäre irgendwas Olympisches gewesen. An so einer so bisschen mehr in den Ausdauerbereich reingehend oder Kampfsport, also so 400 Meter Rennen oder sowas, Decathlon oder MMA.
Okay, krass, okay. Ne, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist aber ein guter Punkt, vielleicht so, wie nennt man das, dieser Zehnkampf? Weil ich bin...
Ja, Decathlon,
ich,
ja.
Ich bin jetzt nicht super gut in einer, aber ich gehe so querfeld ein, so ein bisschen so, also okay in allem, würde ich sagen.
Ja, weißt du? Ja, du hast so ein Jack of all trades mäßig. Einfach athletisch.
Ja, genau. Genau.
Ja, finde ich
auch. Oder ich habe mir auch immer oftmals vorgestellt, ich hätte, wenn ich wirklich da früh genug angefangen hätte, hätte ich, glaube ich, auch Zentralverteidiger sein können im Fußball.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Bro. Innenverteidiger wäre ich auch dabei gewesen, aber da hätte ich früher mit diesem Digga,
Ball... Was Boateng, Alter. Ja, da hätten wir...
das, ey, wir hätten auch geil gewesen. Zugemacht, Marc, Bro.
Zugemacht.
Das wäre krass gewesen, Bro. Da wäre das mit Spanien nicht so ausgegangen hier, ja.
Oh, scheiße. Aber ey, an der Stelle, ich weiß, du hast gehatet.
Die Innenverteidiger haben geschlafen, Bro. Die Innenverteidiger haben geschlafen für 3 Minuten, ja, und dann haben wir verloren.
Es ist, wie es ist. Aber du musst Credit geben, wo Credit ist due, Alter. Spanien hat krass gespielt, Mann. Die haben kein Spiel verloren, Alter. Die haben technisch, Alter, zerstört.
Ich fand, stimmt alles, aber ich fand, gegen Deutschland haben die eigentlich, waren die schlechtere Mannschaft für lange Teile von dem Spiel. Aber unsere Chancen sind halt irgendwie alle nicht reingegangen. Und dann haben...
Ja, ich denke auch, dass das die beiden so besten Mannschaften des Spiels waren.
Ja, da waren so fünf Minuten am Ende von dieser Nachspielzeit, wo Deutschland auf einmal so ein bisschen träge war. Die sind nicht mehr alle zum Ball gerannt. So, weißt du, ich meine, du merkst es immer. Dann auf einmal gibt es einen Ballwechsel und die Leute rennen alle nicht mehr schnell nach hinten und dann bewegen sie sich langsam und dann, bam, spanisches Tor kassiert.
Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, das ist auch eine sehr gute Frage. Da Manny fragt, was steht schon lange auf eurer Bucketlist und warum habt ihr es noch nicht gemacht? Hast du eine Bucketlist?
Also keine, die ich jetzt aktiv führe, aber ich habe eine in meinem Kopf.
Ja, ja, bei mir genauso. Ich würde sagen Traveln, Alter. Ich denke, ich habe nicht genügend Dinger, Länder besucht auf dieser Erde. Ich denke, da gibt es wunderschöne Orte auf diesem Planeten, wo ich noch gern hingehen würde.
Ja, Travel ist auf jeden Fall ganz vorne. Und dann alle Aktivitäten zwischen Ende Juli und 10. Januar, würde ich sagen. Alles, was ich in dem Abschnitt vom Jahr machen wollte, war die letzten 2 Jahre einfach auf Pause. Weißt du, ich meine, keine Ahnung, Burning Man, schlag mich tot, die ganzen deutschen
Festivals. Warst du mal Coachella?
Nee, noch nie. Noch nie bei Coachella. Nein.
Nee,
hätte ich auch mal. Ultra Miami war ich da dabei, aber das war's. Ja. Die ganzen Wacken will ich unbedingt mal sehen. Dieses deutsche
Rock-Festival. Ja, Mann. Hey. Das ist aber mehr so Heavy Metal, ne?
Hell yeah, baby, Slipknot, Metallica, alles. Gib mir
da
das.
Kannst du mit deinen Doc Martens auftauchen, ne? Passt dir direkt,
direkt
rein,
Bro. Bro, ich sag dir, Doc Martens sind der versatile Sneaker von allen, Mann. Du kannst damit beim Rockkonzert sein, du kannst beim Rave sein und du kannst so beim Alternative Indie Hip-Hop-Schuppen auch noch sein. Weißt du, ich meine, so meine ganzen 3 Felder alle abgedeckt.
Ja, Mann. Sehr gut. Ah, shit, Alter. Ja, Mann, also Festivals, ich meine, shit, Alter, ich habe 3 Kinder jetzt, aber ich hätte schon Bock, noch ein paar Sachen zu sehen. Deutschland auch noch ein bisschen mitzunehmen, einfach eine gute Zeit zu haben, ein bisschen. Also einmal Travel, aber auch Festivals.
Lass uns mal mit Deutschland anfangen. Wo in Deutschland willst du noch überall hin, was du noch nicht gesehen hast?
So, ganz ehrlich, ich habe schon vieles gesehen, aber trotzdem mehr den Süden erkunden. Bei uns um die, Alter, so mehr in die Alpen und so einfach die Scenery in Deutschland, die ich so als Kind, als ich aufgewachsen bin, gar nicht so wirklich wahrgenommen habe oder auch nicht wirklich so appreciated habe. Und da mehr so wandern und sowas. Alter, die Alpen sind ja wunderschön, da unten Gelsenkirchen, was auch immer das heißt, irgendwo da unten in Bayern.
Gelsenkirchen ist es, glaube ich, unten nicht, Digga.
Garmisch-Partenkirchen.
Garmisch-Partenkirchen. Ja. Yeah.
Oh, ey, mein kleiner Bruder, Mann, die gehen da irgendwo immer in die Alpen oder in Berge irgendwo und es ist, Alter, wunderschön. Ich sag, was? Weißt du, das ist nicht mal weit weg, wo meine Eltern, wo wir aufgewachsen sind und ich denke, ich habe da einfach zu wenig mitgenommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in, also die Stadt Stuttgart habe ich, glaube ich, alles gesehen, was ich sehen muss. Aber es gibt so viele Gegenden von Deutschland, wo ich gerne nochmal hin möchte. Ich war vor kurzem zum ersten Mal in Köln für eine längere Zeit, für diese FIBO und diese ganze so Nordrhein-Westfalen, Köln, Düsseldorf und sowas Gegend. War auf jeden Fall sehr entspannt aus. Berlin habe ich, glaube ich, auch noch nicht genügend gesehen. Hamburg habe ich noch nicht genügend gesehen. Und dann, wie du gesagt hast, bei uns im Süden, so Wandertouren in den Bergen, da unten bei euch bei Bayern, Österreich und sowas, würde ich gerne mal noch ein bisschen erkunden, ja, Mann. Also es gibt in Deutschland genügend, was ich sehen möchte, es gibt Europa genügend, was ich sehen möchte, weltweit eigentlich auch. Da bleibt hoffentlich noch ein bisschen Zeit dafür übrig.
Mhm. Also was unser Ding ist jetzt, solange wir hier in den USA leben, wir wollen mindestens einmal im Jahr zurück nach Deutschland zu Besuch kommen und dann jedes Mal, wenn wir zu Besuch kommen, mindestens einen Trip machen, irgendwo in Europa, irgendwas angucken gehen, ob wir nach London vielleicht mal gehen oder letztes Mal, als wir da waren, bin ich und meine Frau für ein Wochenende nach Paris gegangen, also einfach verschiedene Orte in Europa so, also, weißt du, es ist so easy, Mann, wenn das ist genauso, als wenn wir hier in einen anderen Staat rübergehen, weißt du, so mit dem Zug,
vor allem
mit
der öffentlichen Verbindung, easy. Wo du sagst, ein anderer Staat. Hier in den USA gibt es eigentlich auch noch genügend zu sehen. Es gibt noch so viele so
Sachen,
die ich noch nicht gemacht habe, Mann. So, Grand Canyon, Rocky Mountains. Ja.
Diese ganzen,
ich war noch nie in Texas.
Ich bin in Wyoming 4 Jahre zur Schule gegangen. Ich habe den Yellowstone Park noch nie gesehen, der da oben im
Fuck. Aha. Ja, Mann, solche Sachen.
Diese National Parks hier sind unglaublich, unglaublich. Also USA hat einiges zu bieten, Mann.
Bro, die sind unglaublich, aber die Amis tun die so disrespekten. So, das ist denen so egal. Der National Park kann eine Stunde weg sein und so niemand geht dahin. Weißt du, ich meine? Genau. Bei uns in Tennessee war das genauso. Wir hatten diese Smoky Mountains, eine Dreiviertelstunde von der Uni weg und ich bin da in 4 Jahren, glaube ich, 2 Mal gewesen.
Genau, siehst du mal, es ist schade, Mann. Es ist schade.
Lock in,
selbst hier in Texas, Mann. Digga, wir sind in Texas, wir sind hier in Dallas und ich könnte in einer Stunde bin ich in einem Beach. Das ist ein Lake Beach, aber ein richtig schöner Beach, wo Leute, ich war noch nie dort. Ich habe nur Bilder gesehen und Leute erzählen mir davon. Ich so, shit. Scheiße, live, Alter, das ist busy, Mann.
Ja, Mann. Aber mit Kids ist auch schwer, sag ich dir ehrlich. Ich folge so einer Frau auf Instagram. Nee. Die haben so, die traveln als Familie, die sind so, glaube ich, 4 Kids, aber die haben das Spiel, so Eltern sein, richtig durchgespielt, Mann. Die tun den Kids, die haben so gepackte Rucksäcke für die Kids, wo so alles drin ist. So jedes Kind muss so sein eigenes Gepäck tragen. Bam, bam, bam.
Genau. Das ist gut.
Die haben so die Routinen, für den Flieger. So zum Beispiel ein Elternteil preboardet mit dem ganzen Gepäck, tut das Gepäck verstauen, während das andere Elternteil die Kinder noch so am Terminal auspowert, so rumjoggen und sowas, Fange spielen im Terminal und dann boarden die als allerletztes, dass die Kinder sich sozusagen nur hinsetzen, Türe geht zu und dann hebt der Flieger ab. So, keine Ahnung, so, weißt du, so, die haben dieses so Traveln mit Kids richtig durchdacht und dann geht es, glaube ich, schon, aber das ist halt, da musst du halt richtig dein Shit schon, together haben.
Ja, ich meine, wir haben ja auch, wir haben einen Trip geplant, ne, Ende des Jahres, hoffentlich, wollen wir nach Deutschland kommen, für Weihnachten und alles. Und, Alter, du musst, auf einmal musst ich 5 Tickets kaufen oder 4, ne? Das ist so crazy. Ich brauche einen Mietwagen. Ich brauche einen Airbnb in Deutschland, weil so viele Leute können bei meinen Eltern gar nicht unterkommen.
Nee, Mann.
Weißt du, das ist auf einmal die Kosten, Alter. Warum schießen an die Höhe, weil du einfach so viel mehr Zeug brauchst. Dann kommst du im Winter, musst du auf wahrscheinlich noch ein paar extra Dinger packen, ein paar extra Koffer wegen Jacken und Schneestiefel und was auch immer.
Ja, aber das ist schwer. Das ist easy, Bruder. Das ist schwer. Also, es ist schwer. Vielleicht so Mexiko oder sowas wäre noch leichter oder irgendwo, wo es warm ist, weil dann hast du weniger, du musst weniger bringen. Klar. Wenn alle nur in Badehose rumrennen den ganzen Tag, dann geht es. Aber wenn du halt nach Deutschland kommst, wo du wirklich Klamotten brauchst und Schneeschuhe und Handschuhe und Mütze für drei Kids, Digga, pschüff. Good luck.
Good luck. Good luck is right. Okay, ja, lass eine Frage noch mitnehmen. Ich überlege gerade. Willst du über Vertragsverhandlungen reden oder was man als Spieler alles geschenkt bekommt?
Lass doch Geschenke machen.
Okay. Shredder 102 fragt, was bekommt man als NFL-Spieler beim Team alles gestellt / kostenlos?
Okay, kostenlos gestellt. Trainingsequipment.
Kriegst du alles. Erstmal ganz kurz dazu, Geschenke. Wir hatten so gerade, ich hatte mehrere Teammates, die so Werbedeals oder Deals hatten mit Marken. Und das Coole ist, die schenken dann noch, die schenken mir im kompletten Team. Also Jimmy G hatte den Jordan-Deal. Das heißt, jedes Jahr hat er allen Teammates ein paar Jordans geschenkt. Richard Sherman hat den Deal mit Bose. Jedes Jahr hat jeder ein paar Headphones oder vielleicht sogar zweimal im Jahr. Und dann hatten wir Trent Williams auch einen Deal mit Jordans. Auch jedem immer ein paar Jordans. Die haben in ihrem Vertrag, dass sie allen ihren Teammates einmal pro Jahr ein Geschenk geben dürfen, was auch ganz cool ist.
Ja, das ist cool. Wir haben immer Beats, Headphones, habe ich irgendwie immer bekommen, jedes Jahr.
Ja, Digga, Beats, ich hatte Headphones, so viele.
Soll ich sagen, ja.
Aber ja, was stellt das Team alles?
Das Team gibt dir alles an Football-Equipment, was du brauchst. Also Helme, T-Shirts, Under Armour-Sachen, Handschuhe, Cleats, Socken, alles an Schweißbändern und sonstigem Football-Equipment, das du dir vorstellen kannst. Dazu kriegst du meistens ein paar Travel-Suits, also Trainingsanzüge zum Traveln. Da kannst du, also viele Jungs haben sich da auch immer mehrere geben lassen über den Lauf vom Jahr. Das Ganze, was du am Game Day trägst, also alles, was du an Sport und Athletic Wear und sowas, die du dir vorstellen kannst, kriegst du eigentlich von dem Team so viel, wie du willst. Je nach Mannschaft hast du dann noch ein bisschen Nutrition Support, also entweder du hast eine Cafeteria, wo du Essen mitnehmen kannst. Manche Teams oder Teams haben einen Nutritionist, wo du auch noch Supplements bekommst, Protein, Pulver, Vitamine, Snacks, Chips, alles, was du an Essen dir vorstellen kannst. Was du nicht gestellt bekommst, was du im Fußball manchmal kriegst, ist halt irgendwie eine Wohnung oder ein Auto oder solche Sachen. Da kriegst du 2 Wochen, dürfen die dich in ein Hotel stecken, während der Season, glaube ich, wenn du Free Agent bist. Und du kannst da während OTAs und sowas im Teamhotel wohnen, aber ansonsten musst du dir deinen eigenen Spot suchen.
Genau, also bei den Niners war das so, die haben fürs Hotel gezahlt, während OTAs, also für diese 9 Wochen OTAs, musstest du nicht zahlen. Also habe ich natürlich immer schön im Hotel gelebt. Und dann die durch Training Camp zahlen sie auch. Und dann die ersten 2 Wochen von der Regular Saison auch noch. Also du kennst mich, Alter, Sparfuchs. Ich habe komplett das mitgenommen, Alter. 2 Wochen im Hotel, hatte Saison. Und dann, boom, habe ich mir mein Airbnb geholt für den Rest der Zeit, bis die Saison vorbei war und ab nach Hause.
Nice.
Ah, beste Leben.
Aber ansonsten, also mehr kriegst du auch nicht. Alles andere musst du dir selber holen. Auch so Tickets, Game Day Tickets musst du auch selber kaufen. Super Bowl Tickets musst du selber kaufen. Kriegst du natürlich zum bevorzugten Preis, aber trotzdem musst du alles selber zahlen.
Ja, ja. Jerseys
musst du selber zahlen, genau.
Also Game One, ja.
Game One, jedes Mal $300 oder mehr sogar, je nach Mannschaft.
Ja, bei uns waren es 500. Ich musste sogar meinen Helm kaufen am Ende der Saison.
Ja,
einen getragenen Helm musste ich sogar kaufen.
Ja. Kostet alles.
Ja, aber sonst so equipmentmäßig, Alter, oder Merchandise, Alter, alle Hoodies, T-Shirts, Shorts, alles, was du dir vorstellen kannst. Natürlich kannst du viel haben, wie du möchtest, aber ja, die großen Dinger musst du kaufen.
Du kriegst mittlerweile als Spieler kriegst du $500 Fanatics Credit pro Season. Das heißt, das du kriegst $500, um zum Beispiel so Hoodies oder auch Jerseys für Familienmitglieder und sowas zu kaufen über Fanatics.com, was so hier der Sportgroßhändler ist. Aber ansonsten, ja, ansonsten muss alles selber zahlen, Doc.
Yep, yep. Alrighty.
Dann war es das doch mal für die heutige Episode. Wir haben viel geredet. Das mentale Spiel, Psychologie des Hochleistungssports. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Mentale Stärke, Fokus, Resilience und Motivation. Auf jeden Fall was, was man auch in die Welt außerhalb vom Football mitnehmen kann. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Game Changers. Bis dahin, Peace.
Bis nächste Woche, auch rein.